Ja, unser Thema, das Lämmlein oder das Buchröllchen und das Lämmlein, so rum müsste man sagen. Ich will trotz der Wiederholung, die wir eben gehört haben, die ja nicht aufgenommen worden ist, möchte ich jetzt die nochmal machen, in meinem Sinne, damit wir mitgenommen werden, auch die, die das irgendwann hören, was im ersten Teil so wichtig gewesen ist. Wir haben ja die ersten 5 Verse von Kapitel 5 in der Enthüllung besprochen. Und es ging darum, dass dieses Buchrollen, um das es hier geht, versiegelt ist und hinten und vorn beschrieben. Und wir haben festgestellt, dass erst beim Öffnen des letzten Siegels man wirklich reingucken kann. Also vorher weißt du nicht, was da drin steht. Und dann war das Problem, dass ein starker Engel gerufen hat, wer ist denn jetzt würdig, hier diese Rolle zu öffnen, die Siegel zu brechen? Und da hat sich niemand gefunden. Und interessant war noch, dass die Bereiche, die angesprochen waren, nicht nur der Himmel gewesen ist, sondern auch die Erde und die Unter der Erde. Was daran besonders bemerkenswert auch ist, wenn dieses gesamte Gebiet angesprochen worden ist, hätten die, die dort wohnen, das ja irgendwie mitkriegen müssen, wenn das schon gewesen wäre. Also wenn dieses Siegel schon gebrochen worden ist, das erste, hätte ja vorher einer fragen müssen, wer ist denn hier würdig? Das habe ich nicht gehört, gell? Weil ich einer bin, der auf der Erde lebt. Und die anderen, wenn wir die fragen könnten, würde denen das wahrscheinlich ähnlich gehen. Daraus schließe ich, neben vielen anderen Aspekten auch, dass diese Zeit noch nicht gekommen ist, um das Siegel zu brechen. Dann ging es noch darum, dass eben niemand würdig war angeblich. Und dann kommt einer der Ältesten und sagt zum Johannes, weil er so traurig war, der hat geweint, er wollte sehen, was in der Rolle steht. Und dann kommt ein Ältester von diesen 24 offensichtlich und sagt zu ihm, da kenne ich einen, gell? Weil die 24 sitzen um diesen Thron herum. Sie haben 24 Throne und sie kennen den Regierungsbereich, das Regierungszentrum des Thrones Gottes, der ja kein Stuhl ist, und haben gewusst, da ist noch einer. Da in diesem Zentrum ist noch einer, der ist berechtigt. Und das ist das Lämmlein, über das wir ja auch gestern schon gesprochen hatten, wegen verschiedener Tagesgäste. So, und heute geht es weiter beim Vers 6. Und ich möchte die Verse einmal so ganz in Ruhe lesen, damit wir wissen, versteht ihr das richtig? Es halt zu sehr, sagen die Geschwister, ja, kannst du, wenn, nochmal regulieren. Wenn nicht, dann so, dass es funktioniert. Also ich lese jetzt diesen Text, ihr könnt in Ruhe mitlesen, was da hinten passiert, interessiert uns nicht, das hören wir. Und dann schauen wir, was diese Verse uns sagen. Du musst ganz, ganz langsam lesen, ganz in Ruhe. Und drüber nachdenken, wenn dich jetzt stört, dass dein Text anders ist als meiner, dann hör lieber zu. Gell? Und, oder wenn dich interessiert, was anders ist, dann musst mitlesen und doppelt denken, ist auch gut. Wir können das auch anschließend klären. Also in Vers 6 geht's weiter. Und ich nahm inmitten des Thrones, auch interessant, inmitten des Thrones und der 4 Lebewesen und inmitten der Ältesten ein Lämmlein wahr, stehend wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte, welche die 7 Geister Gottes sind, ausgesandt hinein in die ganze Erde. Und es kam und hat das Buchröllchen aus der Rechten dessen genommen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 Lebewesen und die 24 Ältesten vor dem Lämmlein nieder, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied, sagend, du bist würdig, das Buchröllchen zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, da du geschlachtet wurdest und erkauftest dem Gott in deinem Blut aus jedem Stamm und jeder Zunge und jedem Volk und jeder Nation. Die beiden uns sind wichtig, nachher sehen wir das. Und hast sie unserem Gott zu einer Regentschaft und zu Priestern gemacht. und sie werden auf der Erde regieren. Und ich nahm wahr und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings des Thrones und der Lebewesen und der Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die in großer Stimme sagten: Würdig ist das geschlachtet wordene Lämmlein zu empfangen, die Vermögenskraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Wertschätzung und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lämmlein die Segnung und die Wertschätzung und die Herrlichkeit und die Haltekraft hinein in die Äonen der Äonen. Und die vier Lebewesen sagten Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Gewaltiger Text, gell? Und wenn man das mal so ganz langsam liest, das musst du nochmal machen und nochmal, dann wird das immer mehr und immer größer. Und wir wollen versuchen, in den wenigen Minuten, die uns bleiben, ein wenig Einzelheiten daraus zu verstehen und vielleicht auch zu erkennen, wo du und ich da sind, gell? Und was uns das so betrifft, wie Jens schon gesagt hat, wir gehören ja dazu. Also, wir fangen beim Vers 6 an, in der alten Gewohnheit, so Stück für Stück durchzugehen. Wir werden nicht jeden Aspekt beleuchten können, dafür ist eine Stunde zu kurz. Aber das Wichtigste, knackig, gell, dass wir wissen, worum es geht hier in diesen Versen. Also ich nahm inmitten des Thrones und der vier Lebewesen und inmitten der Ältesten, heißt es im Vers 6, ein Lämmlein wahr. So, inmitten des Thrones, das siehst du schon, das ist kein Stuhl. Gell, wenn das ein Stuhl wäre, müsste man sagen, die sitzen auf dem Thron, was natürlich in manchen Bibeln auch steht, weil man meint, es sei ein Thron, auf dem man sitzen kann. Sondern der Regierungsbereich, um den es hier geht, ist eben ein Bereich und kein Stuhl. Da sind auch viele, viele andere mit dort, inklusive der 24 Ältesten, die da rum sitzen, um diesen Thron. Also inmitten des Thrones passiert was. Da stehen vier Lebewesen, über die wir heute hier nicht sprechen werden. Da gibt es auch von Gerhard schon Hinweise für, das wäre ein Thema extra. Und die Ältesten werde ich noch am Rande erwähnen, das ist auch so was, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Lämmlein ist ja wichtig. Und ich möchte noch einmal an die vier Bibeltexte erinnern von gestern Abend, damit es auch jeder versteht, warum wir meinen, dass das Lämmlein was anderes ist als der Christus auf Golgatha oder als er über diese Erde ging. Als Christus über diese Erde ging, sagt Johannes ja zu ihm, siehe das Lamm Gottes, sagt Lamm, Amnos steht da griechisch. Und in der Enthüllung schreibt er dann Arnion Lämmlein. Und in der Einleitung hat der Jens schon darauf hingewiesen, das hatten wir gestern schon gesagt, das möchte ich nachher nochmal betonen. Das Lämmlein wurde geschlachtet nach Enthüllung 13, Vers 8. Das können wir gleich mal lesen, damit das ganz klar ist, zu welchem Zeitpunkt das geschah. Enthüllung 13, Vers 8. Hier geht es um das wilde Tier, das aus dem Meer aufsteigt und seine Anbeter. Und da heißt es dann, und anbetend werden ihm alle, die auf der Erde wohnen, deren Namen diesbezüglich geschrieben worden ist, in der Buchrolle des Lebens des Lämmleins. Wichtige Satzstellung hier, achte auf die Satzstellung. Ich bin sicher, in den meisten deutschen Bibeln steht das nicht so ganz verständlich. Es geht hier um die Tatsache, dass das Lämmlein geschlachtet wurde. Wann? Von Herabwurf des Kosmos an. Es geht nicht um die Existenz der Buchrolle in dem Vers. In den meisten Bibeln hast du das Gefühl, die Buchrolle ist zu diesem Zeitpunkt geschrieben worden oder was auch immer. Es geht um die Buchrolle des Lebens des Lämmleins, des geschlachtet wordenen Lämmleins von Herabwurf des Kosmos an. Das ist der Zeitpunkt der Schlachtung, der hier angegeben wird, nicht der Zeitpunkt des Schreibens der Rolle. Das ist ganz entscheidend. Gell? Und wenn wir wissen, was das für ein Zeitpunkt ist, Herabwurf des Kosmos, Da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen. Das heißt, die zwischen erster und zweiter Schöpfung. Als der erste Kosmos im Wassergericht verging, das war der Zeitpunkt, als das Lämmlein geschlachtet wurde. Und jetzt müssen wir noch klären, was Schlachten ist. Dazu gleich noch. Ich will aber erst noch was zu dem Lämmlein sagen. In Enthüllung Kapitel 10, Vers 7 haben wir gestern Abend gelesen. 10, Vers 7. Ich mache es jetzt nochmal, damit es auch ganz klar ist. Haben wir einen wichtigen Hinweis dazu. 10, Vers 7. In den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er im Begriff ist zu posaunen, wird das Geheimnis Gottes vollendet oder vollendigt, wie er es seinen Sklaven und Propheten evangelisiert hat. Das Geheimnis Gottes wird vollendet, wenn die siebte Posaune bläst. Das ist die Nachtwache zwischen Hahnschrei und Morgen. Also morgens um drei Nachtwachen technisch gedacht. Und das würde also heißen, 3,5 Jahre nach Mitternacht ist das Geheimnis Gottes vollendet. Was ist das Geheimnis? Ich erinnere an Kolosser 2, Vers 2, Epheser 5, Vers 32 und andere Stellen. Das Geheimnis des Christus ist Christus in Haupt und Gliedern, Christus plus seiner Leibesgemeinde. Das ist das Geheimnis, von dem Paulus redet, das jetzt offenbart worden ist, Epheser 3 und Epheser 2. Jetzt wird es bekannt gemacht, alle Apostel und Propheten ist es jetzt offenbar geworden, nicht nur dem Paulus, sagt er selber. Also das ist das Geheimnis des Christus. Und was passiert dann, wenn die siebte Posaune bläst, das liest ihr in Kapitel 11, Vers 15, dann übernimmt dieses Lämmlein, 11, Vers 15, übernimmt das Lämmlein die Regentschaft und der siebente Engel posaunen und es wurden große Stimmen im Himmel, die sagten, es wurde die Regentschaft des Kosmos unseres Herrn und seines Christus und er wird regieren hinein in die Äonen der Äonen. Er hat doch vorher nicht regiert, ja natürlich. Aber der Kosmos war, Walter, du hast ja recht gehabt gestern, ich sage es nochmal ganz öffentlich, der war ja im Besitz des Diabolos, auch wenn der Eigentümer unser Herr ist. Und zwischen Eigentum und Besitz dürfen wir unterscheiden, das habe ich gestern Abend gelernt, weil ich bin immer noch lernfähig, Gott sei Dank, könnte man sagen. Und deshalb, der ist verpachtet gewesen, jetzt übernimmt das Lämmlein, die gesamte Regierung dieses Bereiches, wirft den Diabolus auf die Erde. Der hat eingeschränkte Autorität. Er steht am Mittelmeer, da bei Tel Aviv. Gell? Wer schon in Israel war, weiß, wie das aussieht. Und er guckt auf das Mittelmeer und da kommt ein wildes Tier mit 7 Köpfen auf dem Meer. Und dann dreht er sich rum, guckt nach Eretz Israel und da kommt noch ein zweihörniges Viech. Das ist noch, sieht auch grausam aus. Da haben wir den Antichristen und den falschen Propheten in ihrer Darstellung. Das nur nebenbei. Und das passiert bei der siebten Posaune. Wenn das Lämmlein vollendet ist, also noch in der Zukunft. Gut, dann Enthüllung Kapitel 17, Vers 14, müssen wir dazu noch lesen. Enthüllung 17, Vers 14, damit wir ab und zu auch mal staunen können. 17, Vers 14, hier geht es darum, dass die 10 Hörner von dem wilden Tier mit dem Lämmlein kämpfen. Also dieses wilde Tier, was da aus dem Mittelmeer kommt, bei Tel Aviv, das hat 7 Köpfe und 10 Hörner und das kämpft jetzt gegen das Lämmlein. Und da heißt es im Vers 14, diese werden mit dem Lämmlein kämpfen, nämlich die 10 Hörner, und das Lämmlein wird sie besiegen. Warum? Da es das Lämmlein Herr der Herren und Regent der Regenten ist. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Ja, wer ist denn da dabei, gell? Wer ist denn dabei, wenn das Lämmlein kämpft? Natürlich ist sein Geheimnis, sein Leib, der Leib des Christus. Wenn du dazugehörst, du und ich sage schon manchmal scherzhaft, ich bin noch nie geritten, gell? Ich bin mal gespannt, wie das ist auf dem weißen Pferd, weil wir ja dann dabei sind, gell? Ja, zum ersten Mal reiten, na okay. Und ich denke, wenn du ein wenig so Bibel lesen kannst, dass du dich mit hineinnimmst in diese Ereignisse, wenn sie denn dich betreffen, dann hast du ein viel besseres Gefühl und Verständnis für die Sache, gell? Gut, und jetzt heißt es hier, ja, es kommt ein Lämmlein. Wir haben von dem Löwen aus dem Stamm Juda gelesen. Mensch, ich hätte hier erwartet, dass jetzt ein Löwe auftritt und kämpft. Ja. Ein Löwe kämpft gegen diese 10 Hörner. Nein, die Enthüllung sagt, das Lämmlein kämpft gegen die 10 Hörner. Und dieses Lämmlein ist zwar auch Löwe, aber wir haben gelesen, er ist die Wurzel Davids. Das heißt doch, in seiner Präexistenz ist er als Lämmlein doch viel gewaltiger als der Löwe, der als menschliches Bild aus dem Jakob und den 12 Söhnen im Juda herausgekommen ist. Das würde also heißen, wenn ich jetzt hier Löwe hinschreibe, würde ich doch den Christus auf der Erde bezeichnen damit. Und das Lämmlein bezeichnet aber den Christus, den präexistenten Christus. Der hat viel mehr Macht. Ja. Der all das gemacht hat, was jetzt gegen ihn kämpft, seine eigene Schöpfung kämpft gegen ihn. Und, das müssten die eigentlich wissen, gell, dass das sinnlos ist, gegen meinen Schöpfer zu kämpfen. Der hat mich gemacht. Und jetzt bilde ich mir ein, ich kann ihn besiegen. Was für eine Ironie. Gell. Und genau das wird hier deutlich gemacht. Und was noch wichtig ist, dieses Lämmlein in seiner Wurzeldarstellung macht noch was deutlich, dass die Heilsgeschichte auch in diesem Bereich engstens mit Israel verbunden ist. Gott hat nur, ich wiederhole mich, ich sage das noch 100.000 Mal, wenn der Herr mich so lange leben lässt, dass Gott hat nur ein Heilswerkzeug und keine zwei oder drei. Und dieses Heilswerkzeug heißt Israel. Und warum? Weil er ihnen selber gesagt hat, ich habe euch genommen, weil ihr das Geringste von allen Völkern seid und weil ich es euren Vätern versprochen habe. In Mose kannst du das lesen. Also, und deshalb dieses eine Heilswerkzeug, Lämmlein in Haupt und Gliedern, Geheimnis Gottes, das macht Heilsgeschichte. Dass da Fremdlinge dabei sind, das, ich komme euch noch dazu, das mache ich damit nicht weg, weil das wird mir manchmal vorgeworfen. Ich sage nicht, dass das nur Israeliten sind. In Israel gab es auch Fremdlinge. Und zwar zwei Sorten, Beschnittene und Unbeschnittene. Und die Beschnittenen hatten Anteil an allen Bündnissen und Rechten und Pflichten. Das heißt also, wenn wir hier von dem Bild sprechen, Israel, Geheimnis Gottes, dann müssen wir auch an Fremdlinge denken. Wie will der Leib des Christus richten, wenn in ihm nicht auch Fremdlinge sind? Aber das ist nicht die Mehrzahl, das ist die Ausnahme. Und das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt geht es um den Begriff des Schlachtens. Das Lämmlein wurde ja geschlachtet. Was ist Schlachten? Biblisch Schlachten. Wir unterscheiden ja zwischen Schlachten des Lämmleins und Opfern des Lammes. Wurde auch schon angedeutet. Schlachten des Lämmleins und Opfern des Lammes. In 1. Mose 15, 10 haben wir den Bericht im gesamten Kapitel von dem Bündnis, dem einseitigen Bündnis Gottes mit Abraham. Und er hat ja diese Opfertiere dann geschlachtet. Das heißt, er hat die Hälften der Opfertiere gegenüber hingelegt, außer die Vögel, die wurden nicht geschlachtet. Und dann ist der Feuersturm dadurch marschiert, als er geschlafen hat. Und Gott hat ein einseitiges Bündnis gemacht. Er hat immer die Geier verjagt und dann ist er so müde geworden, dass er eingeschlafen ist. Und das war die Garantie dafür, dass dieses Bündnis gilt, weil Gott hat das geschlossen. Er hat den Abraham dazu nicht gebraucht. Wenn er mit uns ein Bündnis macht, wer verletzt denn dann die Bündnisregeln? Das sind doch wir. Also es ist besser, du bist still, gell? Und Gott macht das Bündnis und dann funktioniert das auch. So, und was steht hier? 1. Mose 15, 10. Und er brachte ihm alle diese, nämlich die Opfertiere, und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Also dieser Schlachtungsprozess im Hebräischen, das Wort Schlachten, hat immer den Begriff des Teilens. Und wenn wir hier sehen, ein Lämmlein ist geschlachtet, es steht da wie geschlachtet, dann heißt es, ich kann erkennen, dass es nicht ganz vollständig ist. Da fehlt etwas dran. Das zeigt mir auch, dass wir haben eben den Vers gelesen, Enthüllung 13, 8, von der Schlachtung des Lämmleins, von Herabwurf des Kosmos an. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 7, Christus wurde entleert. Und wir haben hier faktisch die zweite Entleerung des Christus. Was war denn die erste Entleerung? Ich bringe wieder mal ein Bild, was die meisten kennen. Gott ist eine große Kugel und aus der Kugel kommt Jesus raus als zweite Kugel. Es sind das zwei, Wesens eins. Und aus der Christuskugel, die entleert sich jetzt, nämlich indem die gesamte Schöpfung aus ihr herauskommt. Ich lasse die ganzen Einzelheiten weg. Es geht um ein ganz einfaches Bild. Und was nicht aus ihm herausgekommen ist, das war sein Leib, das Geheimnis. Und als das Gericht kam über den ersten Kosmos, da wurde dieser Christus in Haupt und Gliedern, der da Lämmlein war, zerteilt. Das heißt, seine Leibesgemeinde wurde von ihm getrennt und kam in diesen Kosmos. Das ist das Bild dafür. Und deshalb ist ab diesem Moment der Schlachtung des Lämmleins bei Herabwurf des Kosmos es kein Lämmlein mehr. Jetzt haben wir Leibesglieder und ein Lamm, nämlich das Lamm Christus. Und wir lesen ja gleich im Vers 9, später noch weiter hier in unserer Serie, dass es dort heißt, mit diesen zwei und, das will ich euch erklären, dass wir also hier den Unterschied erkennen, das Lamm auf Golgatha war nur das Haupt des Lämmleins, wenn ich Lämmlein als ganzen Christus sehe. Das Haupt alleine, das heißt, seine Glieder waren von ihm getrennt. Und seit Golgatha, seit seiner Auferstehung, ich lese nachher noch einen Bibeltext, seit seiner Auferstehung kommen diese Leibesglieder nach und nach wieder an ihn dran. Wenn jetzt jemand sagt, die Siegel hier, die können erst gebrochen werden, wenn das Lämmlein komplett ist, den Gedanken gibt es auch, dann hätten wir ein Problem. Weil die Siegel werden vor der siebten Posaune schon gebrochen. Ein Siegel auf jeden Fall. Vor der siebten Posaune. Das heißt, das müsste dann erst zwischen Hahnenschrei und morgen das erste Siegel gebrochen werden können, was nicht zur Enthüllung passt. Also muss ich sagen, das Brechen der Siegel nur durch das Lämmlein kann auch vorher geschehen, weil er direkt nach seiner Auferstehung, als die ersten Glieder, die er mitgenommen hat, das lese ich gleich noch, zum Lämmlein wurde, in dem Moment, wo das erste Glied wieder an ihn drankommt, nach dieser Teilung beim Herabwurf des Kosmos, was ja viele tausend Jahre vorher geschah, ab diesem Moment ist er schon wieder Lämmlein, aber es sieht noch aus wie geschlachtet, verstehst du? Das Lämmlein sieht noch aus wie geschlachtet. Es ist nicht mehr ganz geschlachtet, es sieht aber so aus, da fehlen noch ein paar Arme und Beine oder wie ich das beschreiben soll. Also es ist noch nicht ganz komplett. Es sieht noch aus wie geschlachtet. Also das Zeichen der Schlachtung ist an ihm noch zu erkennen. Er ist noch nicht vollständig, aber heißt schon Lämmlein, weil es das Haupt nicht mehr alleine ist. Und deswegen ist er auch handlungsfähig, als Lämmlein die Siegel zu öffnen, selbst wenn er noch 3,5 Jahre bis zu seiner Vollendung braucht. Das wäre die Argumentation gegen die Meinung, die sagt, das geht erst ab der siebten Posaune. Dann hätten wir einen Zeitkonflikt auch, weil das schlecht funktioniert, dass die Siegel erst da gebrochen werden. So, Moment, ich muss mal schnell gucken hier. So, was passiert dann? Dann heißt es in Vers 8, und als es das Buch nahm, das Lämmlein, fielen die 24 Ältesten vor dem Lämmlein nieder. Sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Sie fielen vor ihm nieder, die Ältesten. Was heißt denn das? Hier geschieht Anbetung. Das Lämmlein empfängt Anbetung. Wen darf man anbeten, hat Jesus selber gesagt. Nur Gott. Gell? Also das würde bedeuten, das Lämmlein hat wesenhafte Göttlichkeit. Und wenn du jetzt weißt, was Lämmlein ist und das glauben kannst und weißt, wir sind Teil von diesem Lämmlein in der Vollendung oder in der Erfüllung dahin, dann wirst du mit dem Lämmlein zusammen Anbetung empfangen. Ich habe das ja vor vielen Monaten schon mal geschrieben in einem der Wortdiensthefte. Da kriegte ich einen Brief von einem Bruder, der sagte, als ich das las, bin ich erschrocken. Da habe ich ihm gesagt, es ist immer gut, wenn wir erschrecken, gell? Dann kannst du neu nachdenken. Weil er meinte, das ist eigentlich negativ. Er sagte, das gibt's nicht, dass Leibesglieder angebetet werden. Ja, für mich steht das so da. Ich lege da keinen Wert drauf, dass ich angebetet werden will. Versteht das nicht falsch, in Anführungszeichen. Aber wenn das Lämmlein Haupt im Glieder ist, empfangen die Glieder auch Anbetung. Das steht nun mal da. Und nimm es einfach, wie es da steht. Und was hier noch interessant ist, diese Ältesten hatten, abgesehen von der Harfe, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, und die goldenen Schalen, das kommt später, aber das Räucherwerk ist interessant. Was ist denn Räucherwerk für ein Symbol in der Bibel, wenn es auch um uns geht? Räucherwerk hat immer mit Anbetung zu tun. Räucherwerk hat mit Gebeten zu tun, mit priesterlichen Aufgaben. Und das würde bedeuten, das Räucherwerk hier sind die Gebete der Heiligen. Und wir haben ja in Enthüllung 8, das will ich mal lesen, Vers 3 und 4, einen, so, ich nenne den gerne den Turbo-Engel, gell? Weißt du, was Turbo ist? Turbolader, gell? Die Autofritzen wissen das unter uns. Und hier haben wir einen Turbo-Engel, gell? Und interessant, Kapitel 8, Vers 3 und 4, da heißt es, und ein anderer Engel kam und wurde an den Altar gestellt. Und er hatte ein goldenes Weihrauchgefäß und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar beigebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott hinauf. Also du betest jetzt hier, und wir wissen ja, wenn wir nicht beten können, macht das der Geist. Aber da steht noch ein Engel, mein Turbo-Engel, und der sagt, es kommt so ein schwaches Gebet von dem Wolfgang hier hoch. Und dem muss ich noch ein bisschen was beigeben, damit das mehr Schwung kriegt, Geld vor Gott. Und dann kann Gott sagen, oh hoppla, gell, der Engel hat geholfen, es kommt an. Ja, das ist jetzt ein Bild für uns, damit wir einigermaßen verstehen, worum es geht. Also das Räucherwerk ist Gebetsdarstellung oder Verstärkung der Gebete. Wenn also hier die 24 Ältesten damit zu tun haben, würde das doch auch heißen, dass es hier um einen Gebetsvorgang geht, der Verbindung mit den Heiligen wohl offensichtlich stattfindet. Was wollen die sonst mit dem Räucherwerk? Das Räucherwerk ist Darstellung von Gebeten. Und jetzt lesen wir Vers 9. Und der ist mir ganz besonders wichtig in diesem Zusammenhang, dass sie ein neues Lied singen. Und das Lied hat den Inhalt, du bist würdig, das Buchrollchen zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Also ein neues Lied. Warum singen die ein neues Lied? Weil das, was hier passiert, hat es noch nie gegeben. Das ist einmalig in der Heilsgeschichte. Das Lied hätte vorher nicht gesungen werden können. Das heißt, der Inhalt dieses Liedes bezieht sich auf diesen heilsgeschichtlichen Aspekt, der zu dieser Zeit passiert. Und deshalb ist es ein neues Lied. Gell? Warum dichten Dichter neue Lieder? Sie haben was Neues erlebt oder wie auch immer. Also da ist was passiert und das wird hier in Liedform gegossen. Wir haben ja mehrere Lieder in der Schrift, die auch ganz bestimmte Ereignisse beschreiben, auch wenn ich an das Lied Mose denke und andere. So, und jetzt pass mal ganz genau auf. Der Vers 9 ist ja eine kleine Hürde auf dem Weg zum Verständnis des Unterschiedes zwischen Lamm und Lämmlein. Aber nur dann, wenn du den Grundtext nicht beachtest und wenn du nicht weißt, dass die griechische Sprache des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes vor 2000 Jahren fast jeden Satz mit und anfängt. Also das und ist keine Konjunktion, wie es in anderen Sprachen ist, bei uns, also ein Bindewort, sondern mehrheitlich ein neuer Gedanke, mehrheitlich ein neuer Satz. Und die Übersetzer scheuen sich jetzt gerade in unserer Sprache, das auch so zu machen, dass ein Satz mit und anfängt. Da haben wir ein Problem mit. Aber das lässt sich nicht immer vermeiden. Und ich habe versucht, auch in meiner bescheidenen Übersetzung diese uns, wo sie wichtig sind, immer hinzuschreiben, damit wir verstehen, hier passiert was Neues. Und wenn du jetzt das weißt und liest diesen Vers mit diesen Gedanken und auch noch den griechischen Text in seiner Folge beachtest, kannst du ja zwei große Unterscheidungen in diesem Vers feststellen. Zwei große Unterscheidungen, die ich euch jetzt vorführe. Also, die Ältesten sagen in diesem Lied, du bist würdig, die Siegel zu öffnen. Warum? Da du geschlachtet wurdest. Wann wurde das Lämmlein geschlachtet? 13,8 bei Herabwurf des Kosmos. Und, heißt jetzt, und, neuer Gedanke, du erkauftest dem Gott in deinem Blut. Wann ist das passiert? Golgatha, Lamm. Also dieses Untrennt zwischen Lämmlein und Lamm, wenn du das zusammenliest, hast du ein großes Problem. Dann musst du erklären, wieso das Lämmlein mit seinem Blut erkauft hat. Das hat mit seinem Blut nicht erkauft. Das Lämmlein wurde geschlachtet. Das Blut ist Teil des Opfers. Wir haben also einen Unterschied zwischen Schlachtung und Opfer. Du wurdest geschlachtet vor vielen tausend Jahren und erkauftest vor 2000 Jahren als Lamm in deinem Blut. Und jetzt kommt noch ein Und nachher. Was hat er denn erkauft in seinem Blut? Aus jedem Stamm und jeder Zunge, hier musst du das Und als Konjunktion lesen, aus jedem Stamm und jeder Zunge, und, neues Gedanken und, jedem steht nicht da, ist eine Einfügung, jedem Volk und jeder Nation. Also dieses Und, das zweite Und hier, in diesem Trennungs-Und, würde also unterscheiden zwischen Stamm und Zunge und Volk und Nation. Womit verbindest du die Begriffe Stamm und Zunge? Zunge, Dialekt. Stamm führt mich Israel-Gedanke hin. Gell? Stämme, Stamm hat immer mit Israel zu tun. Heilsgeschichtlich denkend beim Bibelleser. Dialekt, Zunge, 12 Stämme, ganze Israel-Geschichte. Jede Menge Dialekte, gell? Sind sogar dokumentiert. Würde also heißen, du hast erkauft mit deinem Blut aus Israel, könnte man sagen, kurz gefasst. Und nicht alleine aus Israel, sondern auch Volk, Nation, die da noch sind, deutet wohin? Auf Fremdlinge. Und uns, denen, die Israel so sehen, dass sie Erstlinge sind, Heilswerkzeug und die Leibesgemeinde auch aus Israel eine Auswahl ist im Wesentlichen, den wird da gerne unterstellt, dass wir behaupten würden, jeder vom Leib des Christus muss ein Israelit sein. Und dem möchte ich widersprechen. Nicht jeder muss ein Israelit sein. Die Mehrheit sind Israel-Leute, ganz sicher. Weil das Bild des Original-Israel eben auch als Israeliten und Fremdlingen bestand. Und hier hast du den eindeutigen Hinweis, dass das Blut des Lammes als Kauf galt für Israel-Leute und für Fremdlinge. Und interessant ist noch, dass dieser Vers ja nicht das gesamte Loskaufsopfer beschreibt, sondern hier geht es um das Heilswerkzeug. Die Heiligen, die Heilsgeschichte machen, sind hier angesprochen, nicht die ganze Welt. Das Blut war natürlich auch für alle anderen logisch, aber hier geht es doch ganz explizit in diesen Versen nur um dieses eine Geschehen. Und deswegen dürfen wir jetzt dieses Aus nicht absolut setzen und sagen, sie sind herausgekauft und der Rest ist verloren. Gell? Das wäre ein völlig falscher Gedanke. Sie sind herausgekauft für diesen heilsgeschichtlichen Zweck und die anderen sind damit auch erkauft. 1. Johannes 2, Vers 2, das Blut war nicht nur für uns, sondern für den ganzen Kosmos, sagt doch derselbe Johannes. Also ich muss unterscheiden, wovon redet der denn hier? Redet er von der gesamten Heilsgeschichte in seiner Erfüllung oder redet er von dem Werkzeug, was Heilsgeschichte macht? Und das Werkzeug, was Heilsgeschichte macht, ist das Lämmlein. Und darum geht es hier und sonst niemanden. Das wäre noch der feine Unterschied. Ja, wie geht's weiter? Vers 10, und du hast sie, unserem Gott, zu einer Regentschaft und zu Priestern gemacht, und sie werden auf der Erde regieren. Du hast sie, ja wen denn? Um wen geht's denn hier? Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Von Lämmlein, Haupt und Glieder. Du hast sie, die Heiligen aus Vers 8. Du hast sie, die Erkauften aus Vers 9. Hast sie, unserem Gott, zu einer Regentschaft und zu Priestern gemacht. Wer ist denn das? Das sind die, die zu diesem Lämmlein gehören, die Leibesglieder dieses Lämmleins sind. Und jetzt kommt der das nicht so sehen kann und sagt, Priester ist was für Israel. Ja, danke, das habe ich auch schon gewusst. Gell? Priester ist was für Israel. Sonst nichts weiter oder wie, was gibt es denn noch? Gell? Wir lesen nochmal 1. Petrus 2, Vers 5 und 9. Der hat ja dazu auch was zu sagen. 1. Petrus 2, Vers 5 und 9. Und jetzt wird der das nicht so glauben kann, wie ich das hier gerade versuche zu erklären, sagen, ja genau, da steht es doch, ich habe recht. Und damit du siehst, ich weiche nicht aus, gell? Weil man muss auch die anderen Argumente prüfen, gelten lassen und beurteilen und so weiter. 1. Petrus 2, Vers 5 und 9. So, Petrus spricht hier von den lebenden Steinen und sagt, ihr werdet selber als lebende Steine aufgebaut, als geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft hinaufzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine regierende Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk hinein in Umschirmung machendes, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis hinein in sein erstaunliches Licht berufen hat. Ja, von wem redet Petrus hier? Musst am Anfang lesen, an welche der Brief gerichtet ist, oder musst am Ende lesen, Kapitel 3, Vers 15, das ist ein ganz wichtiger Vers, in 2. Petrus, Entschuldigung, 2. Petrus 3, Vers 15, muss ich dazu sagen. Da sagt er, erachtet zu den Briefempfängern, zu seinen Briefempfängern, sagt er, erachtet es als Langmut unseres Herrn und als Rettung, sowie auch unser geliebter Bruder Paulus euch gemäß der ihm gegebenen Weisheit schrieb. Muss ich nichts mehr zu sagen, gell? Also, Petrus schreibt denselben Leuten, sagt er selber. Würde bedeuten, es geht um Heilige, Geliebte, um Leibesglieder, um den Bau, den er den geistlichen Stein beschreibt, von dem Paulus in Epheser 2 sagt, ihr werdet auferbaut von ihm und macht das nicht selber. Und die Heiligen, von denen hier die Rede ist, die Heiligen, die Auserwählten, die Erkauften, die zum Lämmlein gehören, die Priester sind und Könige, das ist prophetisch festgelegt, wir haben es gestern schon gehört in Sacharja Kapitel 6. Dort heißt es schon ganz deutlich, dass Königtum und Priestertum zusammengeführt wird. Und ich will es trotzdem nochmal lesen, Sacharja 6, 11 bis 13, muss jetzt nicht blättern. Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des hohen Priesters Joshua, des Sohnes Jozadaks. Und sage ihm, so spricht Jahweh der Herrscher, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, wer ist es wohl? Und er wird unter ihm sprossen und er wird den Tempel Jahwehs bauen. Ja, er wird den Tempel Jahwehs bauen und wird Hoheit tragen, wird auf seinem Thron sitzen und regieren oder herrschen und wird Priester auf seinem Thron sein. Wir haben hier die Beschreibung, die prophetische Darstellung der Vereinigung von Königtum und Priestertum. Und wenn du Psalm 110 noch brauchst dazu, Vers 1 und Vers 4, wovon dem König nach der Weise Melchisedeks zu reden, es war dem Priester, du bist Priester, hinein in die Äonen nach der Weise Melchisedeks, nämlich König und Priester zugleich. Also wenn hier das Lämmlein und seine Glieder Regenten und Priester sind, ist das die Vollendung dieser alttestamentlichen Verheißung. Und wenn sie heißt, sie werden auf der Erde regieren, kommt dann das Argument, ja siehst du, Israel ist auf der Erde, die Leibesgemeinde ist im Himmel. Na danke, das ist ja eigentlich logisch. Gell? Hindert das die Leibesgemeinde des Christus daran, auf die Erde zu kommen, weil sie zu dem Christus gehören? Erster Punkt. Wenn die Herrlichkeit Gottes in den Tempel im Millennium einzieht von Osten, wer ist die Herrlichkeit Gottes? Christus in Haupt und Gliedern, da sind wir dabei. Ist das die Erde oder der Himmel? Es will mir niemand sagen, die Leibesgemeinde hat keine Aufgabe auf der Erde. Wer richtet Israel? Ja, 12 Leute, gehören die nicht zum Leib des Christus? Willst du dem Petrus die Zugehörigkeit zum Leib des Christus absprechen? Dann lies deine Bibel nochmal neu. Also, versteht ihr, es ist ganz entscheidend zu wissen, worum es hier geht. Und wenn ich das heilsgeschichtlich zu Ende führe, wo ist denn das neue Jerusalem auf dieser neuen Erde? Für mich der vierte Kosmos. Und wer regiert denn da? Und wer hat denn da Priesterdienste? Wer ist denn da beauftragt zu heilen bis hinein in die Vollendung? Passiert das so nebenbei? Nein, ist doch ganz klar. Himmel und Erde werden zusammengeführt. Und deswegen wird in der Enderfüllung vom neuen Jerusalem gehört von Ulrich. Dort ist sowieso alles eins. Da ist alles auf der Erde. Da ist sogar Gott auf der Erde. Und jetzt sage ich, die Leibesgemeinde hat mit der Erde nichts zu tun. Na, also, da fehlen mir die Worte. Gut, das ist soweit. Ich muss mich manchmal bremsen, gell? So. Wir haben ja noch ein paar Verse, die sind nicht ganz so dramatisch. Die will ich auch nicht weglassen. Und Vers 11 und 12 zum Beispiel. Und ich nahm wahr und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings des Thrones und der Lebewesen und der Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Also ungeheuer viele Engel gibt's, die in großer Stimme sagten, Achtung, würdig ist das geschlachtet wordene Lämmlein zu empfangen, siebenfache Doxologie, Vermögenskraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Wertschätzung, Helligkeit, Segnung. Was willst du noch? Wenn du und ich, wenn wir Teil dieses Lämmleins sind, wird genau das mit uns passieren. Da bleibt mir die Luft weg, gell, wenn ich jetzt nicht gerade reden müsste, aber verstehst du, geistlich gesehen. Aber was nutzt denn das, ist ja schön, gell? Aber was nutzt denn das, das deswegen zu negieren, deswegen zu sagen, nein, das kann nicht sein, weil ich bin so schlecht, gell? Ich kann nie zu dem Lämmlein gehören. Ja, wenn er es doch geschrieben hat und du weißt, dass du ein Teil des Christus bist, dann nimmst du einfach mal hin und sag, ja, toll, gell, ich freue mich, ja, ich kann es kaum fassen und sag danke dafür. Und dann bist du bei Paulus in seinem Brief im zweiten Teil, wandelt eure Berufung für würdig, Epheser 4. Ja, wenn ich doch weiß, was mich erwartet, wo ich dazugehöre, wo es jetzt schon funkt im geistlichen Sinne, ja, dann muss ich mir doch Mühe geben, ordentlich zu wandeln, muss im Sinne von, weil ich schon alles habe. Die anderen machen das, weil sie was wollen. Das ist der falsche Beweggrund. Wir haben das alles. Deswegen gebe ich mir Mühe, wie ein ordentlicher Mensch zu leben, auch wenn es nicht immer gelingt. Ja, zum Schluss Vers 13 und 14. Hier haben wir, es gibt ja den inhaltlichen Zwist zwischen Brüdern, die einen sagen, die Textfolge ist nicht gleich der Zeitfolge und andere sagen, die Zeitfolge entspricht genau auch der Textfolge. Zu denen gehöre ich, mancher sagt leider, gell? Aber ich empfinde das nicht als leider, weil ich folgendes Problem. Wenn du die Enthüllung nicht als Text- und Zeitfolge gleich betrachtest, dann musst du sortieren den Text. Sagen, der Text von da hinten gehört da vorne hin und der da vorne nach da hinten und so weiter. Ja, wer bin ich denn oder du, dass ich das Wort Gottes anfange zu sortieren? Hat der Johannes die Enthüllung von dem Engel, der sie von Jesus hatte und der von Gott, der hat einen großen Korb mit lauter Blättern. Enthüllung sind 403 Verse. Und jeder Vers stand auf einem Zettel. Und da hat er einen ganzen Korb voll Zetteln hat er da in seine Gefangenenzelle gekippt gekriegt. Und jetzt musste der Johannes die Enthüllung sortieren und muss gucken, welcher Vers gehört wohin. War das so? Unvorstellbar, gell? Unvorstellbar. Und was machen wir jetzt? Wir machen das nachträglich. Wir gehen hin, reißen die Seiten raus und die muss da vorne hin und die da hinten und fangen an und sortieren die Enthüllung. Ja, wer bin ich denn? Muss ich dem Heiligen Geist auf die Sprünge helfen, weil der das vielleicht falsch gemacht hat? Ja, man muss das so deutlich sagen, weil ich finde das schade, dass man so sortiert. Gell? Und wenn ich das nicht mache, und hier gibt es einen einzigen Vers in der ganzen Enthüllung, da muss ich ohne Sortieren akzeptieren, dass er etwas vorwegnimmt. Deswegen habe ich das jetzt erzählt, das ist nämlich der Vers 13. Was passiert denn hier im Vers 13? Da heißt es, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, was? Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lämmlein die Segnung, die Wertschätzung, die Herrlichkeit und die Haltekraft hinein in die Äonen der Äonen. Und die vier Lebewesen sagten Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was machen die? Alles, was im Himmel ist, was auf der Erde ist, was unter der Erde ist, segnet Gott. Wo zeigt denn das hin? Für mich zeigt das hin in die Vollendung der Herrlichkeit, die hier im Kapitel 5, Vers 13 vor dem Brechen der Siegel oder beim Anfang des Brechens überhaupt noch nicht gegeben ist. Das heißt, wenn mir die Enthüllung sagt, dieser Vers gehört nicht hierhin, sondern deutet heilsgeschichtlich sozusagen voraus aufs Ergebnis, eine Vorwegnahme, eine visionäre Vorwegnahme des Vollzugs der Heilsgeschichte, dann muss ich sagen, okay, das steht so hier, das ist so, das ist aber dann nicht meine willkürliche Sortierung von Textteilen. Und deswegen kann ich sagen, das ist der einzige Vers in der ganzen Enthüllung, der wo die Zeitfolge oder die Textfolge nicht der Zeitfolge entspricht. Ja, soll ich jetzt noch sagen, gell? Ich habe noch 3 Minuten, bin früher fertig. Ja, was sagst du jetzt, gell? Dann bleibt uns nur noch zusammenzufassen, gell? Was haben wir denn gesagt? Und dann stimmt auch die Zeit. Ja, was macht das Lämmlein? Es steht inmitten des Thrones, es empfängt Anbetung, es sieht aus wie geschlachtet, es wurde geschlachtet beim Herabwurf des Kosmos. Die Ältesten beten es an, es hat Göttlichkeit, es wird ein neues Lied gesungen, es wird unterschieden zwischen dem Lämmlein, das geschlachtet wurde, Vers 9, und dem Lamm, das geopfert wurde, weil dem Lamm, das geopfert wurde, wurde nicht mal ein Bein gebrochen nach Johannes. Es ist ganz geblieben, während die Schlachtopfer geteilt wurden, muss ich also unterscheiden. Und dann kommt einer, erzählt mir Jesaja 57, fällt mir gerade noch ein, Christus wurde geführt zur Schlachtung und hat sich benommen wie ein Lamm, ist stumm gewesen. Gell? Also ist er doch geschlachtet worden. Ja, da musst du mal genau lesen, was da steht. Er hat sich wie ein Lamm verhalten, das zur Schlachtung geführt wird. Da geht es nicht um Schlachtung, sondern um den Weg dahin. Verstehst du? Gehört nicht zum Thema. Kam gerade so. So, und dann passiert Folgendes. Die Verkündung, dass dieses Lämmlein Regierungsaufgaben hat und Priesterdienste. Wie lange brauchen wir einen Priester? Bis es nichts mehr zu Priestern gibt. Nämlich, wenn alles wiederhergestellt ist, alles ins Leben gezeugt ist, wenn alles göttlich, rein, Licht und Herrlichkeit ist, ist die Aufgabe des ewigen Priesters, der nicht ewig Priester ist, beendet. Deswegen vergiss das Wort Ewigkeit. Aber das wäre schon wieder ein anderes Thema. Ja, der Herr segne sein Wort. Amen.